Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DIPHARMA Deutsche Fachmark AG. Momentan sind alle Teilnehmer stummgeschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Matthias Schrade.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier wieder teilnehmen. Wir haben heute Morgen unsere vorläufigen Zahlen gemeldet. Die Präsentation dazu finden Sie auf der Homepage im Bereich Investoren. Ich werde gelegentlich auf eine bestimmte Folie verweisen. Von daher wäre es sinnvoll, dass Sie sich die auch aufrufen. Zunächst mal zu den Highlights im letzten Jahr. Wir haben den FFO gesteigert auf einen neuen Rekordwert von 10 Millionen bzw. 2,08 Euro je Aktie. Annualisiert lagen wir zum Jahresende bereits bei rund 12 Millionen Euro. Wir haben im letzten Jahr Büdelsdorf verkauft für 6,7 Millionen. Das hatte einen positiven Sondereffekt von 1,5 Millionen Vorsteuern und etwa 1,1 Nachsteuern zur Folge. Damit auch 3 Millionen etwa Liquidität gewonnen. Wir hatten in einer ganzen Reihe von Objekten Vermietungserfolge, unter anderem in Gardelegen, Nordsteinke und Sternberg. Wir werden hier oder haben hier schon Investitionen getätigt, die in Summe zu fast 800.000 Euro zusätzlichen Mieten führen und auch den Leerstand dadurch reduzieren können. Wir haben insgesamt 14 Zukäufe im letzten Jahr erreichen können mit über 2,8 Millionen an zusätzlichen Mieten. Das ist ein neuer Rekord, was die Anzahl der Zukäufe angeht. Und wir haben auch jetzt eine Rekordzahl an potenziellen Kaufobjekten in Prüfung. Eine erste Transaktion hatten wir ja schon gemeldet. Letztes Jahr war die erste Transaktion schon erst Ende Juni. Dieses Jahr haben wir also deutlich früher schon die ersten Meldungen. Und schließlich haben wir, das war im Hintergrund etwas, was von operativ hoher Bedeutung war, wir haben massiv in Personal investiert, massiv Personal aufgebaut, die Objektverwaltung zurückgeholt. Und gleichzeitig auch uns in Bereichen unter anderem Transaktionen, Projektentwicklung massiv verstärkt, um die sehr, sehr großen Wachstumschancen, die wir im aktuellen Umfeld sehen, nutzen zu können. Für die, die uns noch nicht näher kennen, unser Geschäftsmodell ist, wir kaufen etablierte, bestehende Fachmarkt- und Einkaufszentren mit namhaften Filialisten aus dem Nahversorgungsbereich als Mietern. Wir kaufen in der Regel Objekte mit wenig Leerstand oder Investitionsbedarf. Die typische Größe bei uns liegt so zwischen 1 und 5 Millionen Kaufpreis und aufgrund unserer Kriterien landen wir in der Regel in kleinen bis mittelgroßen Städten. Ausnahmen bestätigen diese Regel. Wir haben letztes Jahr dann auch erstmals eine größere Zahl an Großstädten gehabt. Das liegt aber am Marktumfeld. Grundsätzlich kaufen wir Objekte, um sie zu behalten, mit dem Ziel, zweistellige Eigenkapitalrenditen zu erwirtschaften. Die Kennzahlen haben sich im letzten Jahr alle positiv entwickelt. Der Portfoliowert ist durch einen nach aktuellem ersten Stand leicht höheren Faktor, den der Gutachter ermittelt hat, auf 323 Millionen gestiegen. Der Umsatz ist um 17% gestiegen. Da schlagen sich vor allem die Käufe des Jahres 23 nieder, die im letzten Jahr dann eben wirksam geworden sind. Das Nettoergebnis hat sich leicht erhöht durch eine, das ist immer ja die Aufsplittung der auf der Folie 4 sind die dunkelblaue Säule, ist sozusagen das, was ohne Sondereffekte ist. Und der hellblaue Bereich, das ist der Sondereffekt aus Büdelsdorf. Ansonsten hat sich hier wenig bewegt. Und die für uns zentrale Kennzahl der FFO ist, trotz der massiven Investitionen und auch teilweise andere Effekte, da komme ich gleich noch dazu, trotzdem erneut gestiegen auf 10 Millionen. Lag aber damit, muss man auch sagen, leider unterhalb dessen, was wir Anfang des Jahres erwartet haben. Da waren aber diese Effekte auch so noch nicht absehbar. Die Ergebniskennzahlen je Aktie haben sich analog entwickelt. Es gab keine Kapitalmaßnahmen in den letzten Jahren. Deswegen ist auch hier das Ergebnis je Aktie und FFO um 10 bzw. um 3% gestiegen. Und wir haben gemäß unserer Dividendenpolitik jedes Jahr die Dividende zu steigern beschlossen oder wir planen es mit Vorlage der vorläufigen Zahlen, können wir es dann beschließen. Mit Vorlage der endgültigen Zahlen können wir es dann beschließen, die Dividende erneut zum 10. Mal in Folge auf dann 60 Cent zu steigern. Wir gehen davon aus, dass wir auch weiterhin aus eigener Kraft ohne Kapitalmaßnahmen wachsen können und damit auch den FFO je Aktie weiter vorantreiben. Auf Folie 6, vielleicht die wichtigste Folie der letzten zwei Jahre im Finanzierungsumfeld. Wir haben zwischenzeitlich 40 verschiedene Finanzierungspartner mit einem Finanzierungsvolumen von 188 Millionen zum Stichtag 31.12. Wir haben insbesondere, und das ist einer der Effekte, die im letzten Jahr mit eine Rolle gespielt hat, die Zinsbindung deutlich weiter steigern können auf nunmehr schon fast 8 Jahre, weil wir ein paar kurzlaufende Finanzierungen deutlich verlängert haben. Das gilt insbesondere für die Projektfinanzierung in Nordsteinke, die letztes Jahr aus der Zinsbindung lief, die wir jetzt neu langfristig abgeschlossen haben. Wir haben aktuell nur eine winzige kleine Komponente, die variabel finanziert ist. Das ist, sind die Finanzierung von zwei kleinen Objekten, die wir letztes Jahr mitkaufen mussten in einem Portfolio, die wir wahrscheinlich weiter veräußern werden und deswegen nur kurzfristig finanziert haben, ganz bewusst. Und wir haben drei Objekte, die dieses Jahr aus der Zinsbindung laufen. Für alle drei haben wir bereits Neufinanzierungszusagen, Refinanzierungszusagen, sodass auch hier es keine Probleme gibt, dass wir irgendwas vorzeitig oder außer der Reihe zurückzahlen müssten. Wir haben weiterhin eine stark diversifizierte Finanzierungsstruktur. Keine Bank hat über 12% Anteil an unserer Gesamtverschuldung. Und ich habe erwähnt, es gab letzten Jahr auch den ein oder anderen Sondereffekt. Wir haben einen großen Umfinanzierungsbrocken, der Ende 2026 auslief, haben wir refinanziert. Das Kuriose war, das war eine auf 4 Jahre nur angelegte Finanzierung, die schon nach der Zinswende gestartet ist, dass wir die durch die Umfinanzierung die laufenden Zinsen signifikant verbessern konnten, obwohl wir jetzt langfristig die Zinsen uns gesichert haben und haben in diesem Zuge allerdings einen Einmaleffekt gehabt, weil die Umfinanzierung zu einer anderen Bank stattgefunden hat und hier entsprechende Einmalkosten aufgetreten sind. Die sind in unseren Zahlen aber bereits enthalten im 4. Quartal. Das war im 6-stelligen Bereich, deswegen erwähne ich dieses Thema extra. Ansonsten ist vielleicht auch erwähnenswert, aus ähnlichen Gründen haben wir im 4. Quartal auch teilweise Kosten für die neuen Objekte, die letztes Jahr noch gar nichts beigetragen haben, die letztes Jahr also nur Kosten ausgelöst haben, zum Beispiel für die Bestellung von Grundschulden. Wir finanzieren grundsätzlich mit Annuitätendarlehen, mit langfristigen günstigen Zinsen, haben in dieser Front viele Jahre Ruhe, haben keine Anleihen, keine Schuldscheindarlehen draußen und haben damit also an dieser Front keine offene Flanke. Das ist der Grund, weshalb wir im aktuellen Marktumfeld die Chancen so nutzen können. Zum Portfolio auf Seite 7. Wir haben im letzten Jahr das Portfolio auf 78 Objekte ausbauen können. Die grünen Punkte, die Sie hier sehen, sind die neuen Standorte. Das ist ziemlich gleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Wir haben ein Objekt verkauft hoch im Norden in Büdelsdorf und wir haben das den Portfoliowert damit auf erstmals auf größer 300 Millionen steigern können. Nach wie vor stammen 80% der Mieten von bonitätsstarken Filialisten. Nur ein einziger Mietvertrag macht 4% aus und die Top-10-Verträge inzwischen nur noch 19%. Die Mieterstruktur hat sich nicht wirklich verändert. Die Edeka-Gruppe ist mit insgesamt 18 verschiedenen Standorten der größte Mieter bei uns mit 11%. Kaufland, also die Schwarzgruppe, Kaufland Lidl mit etwas über 9%. Die zweitgrößte Gruppe und insgesamt Lebensmittel als größter Block, konjunkturunabhängige Filialisten mit ja, Mietern wie beispielsweise Jysk, Drogeriemärkte, Rossmann DM, Teddy oder ähnliche als zweitgrößter Gruppe Heimwerker, also vor allem natürlich Baumärkte mit 13% und Preiseinsteiger im Bereich Modeschuhe mit 13%, also Deichmann, Taco, AWG und ähnliche. Die übrigen Mieter sind dann kleinteiliger. Zu den Transaktionen. Büdelsdorf hatte ich im Laufe des letzten Jahres immer wieder ja bereits erwähnt, deswegen gehe ich dann nur kurz drauf ein. Die Kurzfassung ist das einzige Objekt, das bei uns ein bisschen atypisch im Portfolio war, ohne namhaften Filialisten als größten Mieter. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir es auch relativ niedrig finanziert gehabt. Deswegen war eine Veräußerung sowohl zur Schärfung unseres Profils als auch zur Liquiditätsgenerierung attraktiv. Wir haben es verkauft für ja knapp unterhalb des damaligen Buchwertes bei Ende 22, aber oberhalb des Buchwertes, der mutmaßlich dann für 23 entstanden wäre. Und ja, die 3 Millionen Liquidität reinvestieren können. Die Transaktion des letzten Jahres kennen Sie wahrscheinlich ohnehin aus den Pressemeldungen schon, deswegen gehe ich da sehr schnell drüber. Wir haben in Magdeburg ein Edeka gekauft für etwas über das 10-fache der Jahresmiete. Vor den Toren Berlins in Teltow bzw. in Storkow quasi neue DM bzw. Rossmann und Getränke Hoffmann. Da durften wir den Kaufpreis leider nicht nennen auf Vorgabe des Verkäufers. In Osnabrück ein McFit und Hammer, leider auch ohne Kaufpreisnennung, mit 400.000 Jahresmiete. In Bremen von einer Privatperson ein Objekt mit rund 250.000 Jahresmiete zum 10-fachen, mit Netto als größter Mieter, der vor relativ kurzer Zeit erst modernisiert hatte. Außerdem die PV-Anlage parallel noch erworben, die auf dem Dach installiert ist. Wir haben ein kleines Portfolio erwähnt, gekauft mit insgesamt 6 Standorten und mehr als 800.000 Euro Jahresnettomiete. Hier sind auch die beiden kleinen Objekte enthalten, die wir möglicherweise weiter veräußern in Straßburg und Schwarmstedt, die einfach schlichtweg für uns ein bisschen klein sind, auch wenn es mit Getränkemarkt und Sonderpreisbaumarkt durchaus übliche Mieter in unserem Spektrum sind. Die größten Mieter im Portfolio sind hier Aldi, Edeka, KIK, Dens Biomarkt, Expert und Jysk an den anderen Standorten. Wir haben in Freudenstadt ein Objekt gekauft für 3,5 Millionen mit 400.000 Jahresmiete, beziehungsweise etwa die Hälfte davon ist Erbpachtzins, den wir erhalten. Das ist für uns eine sehr schöne Sache, weil wir mit Instandhaltung, Gebäude, Betriebskostenabrechnung und dergleichen gar nichts zu tun haben. Die Folie habe ich hier versäumt zu korrigieren. Die Aufschiebebedingung ist kurz vor Jahresende eingetreten und zwischenzeitlich ist tatsächlich auch das Objekt also an uns übergegangen. Und schließlich hatten wir in Westerburg ein ganz typisches Fachmarktzentrum neben dem Kaufland, ebenfalls ziemlich genau zur zehnfachen Jahresnettomiete im Westerwald gekauft. Und als letzten Schlusspunkt des Jahres war dann in Abtsgmünd, das ist in Baden-Württemberg in der Nähe von Aalen, zum etwa elffachen der Jahresmiete in einem sehr, sehr starken Areal mit Aldi, Penny, Rewe, Müller Drogerie, AWG, Teddy und so weiter, haben wir den einzigen nicht von sehr prominenten Miteigentümer gehaltenen Teil erwerben können mit Taco, Deichmann und einem Friseur. Insgesamt sehen wir im aktuellen Umfeld ein immer weiter steigendes Angebot an auch in unserer Preisklasse attraktiven Kaufobjekten. Wir prüfen eine Rekordzahl an Objekten, wie Sie auch gesehen haben, vermehrt auch in Großstädten, teilweise sogar Metropolen, was wir gar nicht kennen in unserem Bereich. Wir führen Verhandlungen zu Mieten. Das ist eine unveränderte Aussage, die immer noch gilt und sich eher noch verstärkt hat im deutlich siebenstelligen Bereich. Wir haben nach wie vor ein großes Interesse von Finanzierungspartnern, mit uns unsere Objekte zu finanzieren, wobei uns die niedrigen Kaufpreisfaktoren eine hohe Finanzierungsquote erleichtern und die Effekte hieraus nach wie vor den Zinsanstieg überkompensieren. Das heißt, wir haben auf die Neuobjekte dann eine höhere FFO-Rendite auf das Eigenkapital, weil wir einfach weniger Kapital einsetzen müssen. Wir nutzen damit die Chancen dieses Umfelds werden es auch im laufenden Jahr weiter tun können. Zur Nachhaltigkeit gehe ich nur ganz kurz drüber. Wir haben zwischenzeitlich 30 Objekte mit Ladesäulen ausgestattet, 14 weitere sind in Arbeit und ich glaube, mein Vorstandskollege ist an den nächsten 11 kurz vor Vertragsschluss. Wir haben im Laufe des letzten Jahres den letzten Verbrenner, der vom Hof gegangen ist. Unser kompletter Fuhrpark ist auf Elektroautos umgestellt und so weiter. Also wir tun hier auch durchaus eine Menge, um auch ein wenig zum Thema Energiewende beizutragen. Ansonsten waren auch noch größere Vermietungserfolge, auch da gehe ich kurz nur drüber. Wir haben unter anderem das komplett leerstehende Objekt Sternberg im letzten Jahr wieder voll vermieten können, nach dem noch anstehenden Umbau. Wir haben in Puderbach den Norma, oder es sind in Kürze, werden in Kürze den Norma ersetzen durch den modernen Drogeriemarkt mit Rossmann und machen damit auch die Restflächen wesentlich attraktiver. Wir hatten einen fliegenden Wechsel in Albstadt von Penny zu Action. Und in Brand-Erbesdorf konnten wir einen sehr langjährigen Leerstand endlich mit Getränke Hoffmann belegen. Außerdem haben wir den Vertrag mit KIK vorzeitig verlängert und diverse weitere Dinge. Das heißt, die Vermietungsquote wird dadurch auf fast 97% im Portfolio steigen. In diesem Jahr haben wir in Havelberg eine erste Transaktion melden können. Melden konnten wir es erst 3 Wochen nach dem tatsächlichen Urkundungstermin, weil hier noch etwas nachzuerledigen war. Die Miete dürfen wir hier erst nennen, wenn der Kaufpreis auch geflossen ist. Den Kaufpreis selber leider auf Vorgabe des Verkäufers erneut nicht. Das ist ein Edeka. Daneben ist noch eine Leerfläche, wo wir bereits wissen, was wir eigentlich damit gerne machen möchten. Direkt benachbart, rechts vom Bild, steht ein neuer, moderner Aldi-Markt. Das ist der einzige Vollsortiment im ganzen Objekt. Also für uns auch ein hochattraktiver Standort. Zum Thema Projektentwicklung kann ich auf Nachfrage gerne noch Dinge sagen. Auf der Folie 23 sind ein paar unserer letzten Bauprojekte aufgeführt. In Gardelegen haben wir letztes Jahr den T-Docs Umbau abgeschlossen, Fitnessstudio Umbau abgeschlossen, die ehemalige Disco entkernt. Da ist jetzt auch inzwischen ein Mietvertrag auf der Zielgeraden. In Nordsteimke ist zwischenzeitlich der Umbau für das Fitnessstudio im Obergeschoss gestartet. Puderbach hatte ich schon erwähnt, dass der Bauantrag gestellt worden und der Umbau wird im Mai starten. In Sternberg ist der Bauantrag ebenfalls gestellt worden und auch hier hoffen wir, dass wir dann im Frühjahr dann mit Bauen beginnen können. Und in Wittenburg haben wir die zwar noch vermietete, aber inzwischen nicht mehr betriebene Fläche von Rewe, sind wir ebenfalls in intensiver Planung. Hier gehen wir davon aus, dass der Bauantrag im Laufe des ersten Quartals gestellt werden kann. Die Mietverträge sind auch hier, oder die Mietkandidaten, wir haben hier eine große Zahl an Kandidaten, die gerne hin möchte, aber das zeichnet sich inzwischen ab, wer es wird und mit wem das dann geschlossen wird. Ja, ganz wichtig ist uns, auch weil das aus unserer Sicht die zentrale Story ist auf den Folien 24 und 25, Wir können weiterhin stark wachsen ohne Kapitalerhöhung, weil wir für die Akquisition wenig Eigenkapital brauchen. Wir können die finanzieren durch eine Mischung aus Cashflow, Revalutierung von Bestandsdarlehen und hier und dort selektiven Verkäufen. Wir planen weiterhin weder Anleihen noch Schuldscheindarlehen und auch keine Kapitalerhöhung. Für uns ist der Schlüssel dazu, weiter so stark zu wachsen ohne Verwässerung, ist die Reallokation von Kapital. Und damit sind wir auch unabhängig vom Kapitalmarkt. Momentan ist er zufällig mal sehr gut, aber auch in schlechten Phasen, wir sind nicht darauf angewiesen, um uns zu finanzieren. Es lässt sich auch wieder, ähnlich wie wir es schon mit den Verkäufen 22 versus den Käufen 23 zeigen konnten, erneut zeigen auf der Folie 25. Ist reiner Zufall, ist nicht so geplant, aber es ergibt sich zufällig eben so, dass die Liquidität, die wir aus Büdelsdorf gewonnen haben, fast 1:1 der Liquidität entspricht, die wir für alle 14 Objekte, die wir im letzten Jahr gekauft haben, einsetzen mussten. Das heißt, wir konnten aus ja, etwas mehr als 500.000 Jahresmiete dann fast 3 Millionen machen und den FFO hier mehr als verdreifachen, weil wir dann eben hier eine sehr, sehr gute Finanzierung auf diese Objekte legen konnten. Die Ziele für das laufende Jahr, wir wollen den Jahresüberschuss auf mehr als 5 Millionen steigern. Hier ist eine Veräußerung, die bereits beurkundet ist, aber noch unter einer aufschiebenden Bedingung steht, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten erfüllen können, ist hier bereits enthalten. Wir wollen den FFO im laufenden Jahr auf 11 Millionen steigern. Das ist bereits inklusive der signifikant erhöhten Personalkosten, die sich aber ja auf diesem erhöhten Niveau dann jetzt nicht mehr groß weiterentwickeln werden. Und wir werden die Dividende auch für 2025 erneut erhöhen. Wir werden im ersten Quartal diesen Jahres durch den Übergang von 10 Objekten, die jetzt zum Jahresende erst übergegangen sind, einen Ertragssprung sehen. Das ist eine ungewöhnliche Konstellation gewesen, dass wir letztes Jahr von den 14 Objekten, die wir gekauft haben, fast gar nichts mehr im alten Jahr gesehen haben, per Saldo sogar ein Negativum, weil eben Kosten entstanden sind, Transaktionskosten, Grundschuldbestellung, der eigene Aufwand für die Prüfung und dergleichen. Aber erst ab dieses Jahr dann die Erträge dann bei den allermeisten Objekten zu sehen sind. Ja, wir haben außerdem im Dezember Langfristziele angekündigt, dass wir bis Ende 2030 500 Millionen Portfoliowert erreichen wollen, annualisierte Mietverträge von 42 Millionen und den FFO auf mindestens 19 Millionen annualisiert gesteigert bekommen wollen. Das sind dann über 4 Euro je Aktie. Diese Ziele bestätigen wir auch heute nochmals ausdrücklich. Die Voraussetzung dafür haben wir mit dem Team, das wir inzwischen haben, auch, glaube ich, zum großen Teil schon mal erledigt. Damit stehe ich für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, liebe Damen und Herren. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Bitte drücken Sie 9 und die Sterntaste auf Ihrem Telefon, um Ihre Frage anzumelden. Ich wiederhole, die Tastenkombination ist 9 Stern. Einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage ist von Andreas Plaisir von Warburg Research. Bitte.
Ja, guten Morgen, Matthias. Ich habe 3 Fragen. Und zwar einmal zum Thema FFO, der leicht unter der Guidance rauskam. Es sind ja knapp 300.000. Du sagtest, einmal wäre das Thema Personalkosten, die Aufstockung der Mitarbeiterzahl letztendlich dafür verantwortlich. Vielleicht kannst du sagen, wie viel Prozent von diesem Mist dafür auf Personalkosten geht. Und der zweite Bereich war ja Umfinanzierung, so wie ich das verstanden habe. Inwieweit, ob das ungefähr hälftig ist, das würde mich interessieren. Und dann würden mich die Personalkosten mit dem aktuellen Bestand, das sind ja ungefähr 50 Mitarbeiter, was das für eine Runrate wäre und inwieweit in 2025 noch eine weitere Aufstockung geplant ist. Das war die ersten Fragen und die letzte Frage schon, das ist das Thema, was ich ja immer stelle, die Zinssätze bei den Konditionen. Ich weiß, das ist jetzt nicht für euch nicht so relevant, aber für die Schätzung wäre es ganz interessant, wie jetzt die in den Verhandlungen wieder da die aktuellen Zinskonditionen sind.
Ja, also ich könnte jetzt mal ein bisschen salopp sagen, für das Delta sind die Mitarbeiterkosten zu mehr als 100% quasi verantwortlich. Wir wussten tatsächlich zum Zeitpunkt unserer Planung nicht, dass sich das Jahr so entwickelt würde, was auch die Möglichkeiten angeht, wen wir hier gewinnen können. Wir haben bewusst teilweise Überkapazitäten geschaffen, weil es ist ein absoluter Kraftakt, 14 Objekte innerhalb weniger Monate auch in die Verwaltung zu übernehmen, auch für die Buchhaltung beispielsweise. Und das wird sich eben auch fortsetzen. Wir sind darauf gefasst, dass es dieses Jahr durchaus noch mehr werden könnte. Wir wissen es nicht. Wir sind auch nicht böse, wenn es nicht ganz so viele sind. Vielleicht ein Ticken größere Einzelobjekte, sodass in Summe das Ankaufvolumen sogar höher ist, aber die Anzahl der Objekte nicht ganz so groß. Aber während die Aktionäre immer sich freuen, wenn so eine Meldung kommt, fängt im Hintergrund mit der Meldung einer Transaktion quasi erst die Arbeit an. Das darf man nicht unterschätzen. Diese Vorlaufkosten stecken bei uns im Prinzip schon drin. Wir haben bei der Refinanzierung, um die andere Frage zu beantworten, das war, ich habe selber noch nicht ganz genau ermittelt, weil es ein bisschen komplexer ist, aber das war auf jeden Fall deutlich über 100.000 Euro, die vollständig im vierten Quartal drin sind. Vom Bauch her würde ich mal sagen, diese Umfinanzierungs- und Einmaleffekte, die summieren sich wahrscheinlich auf, ich tippe mal irgendwo zwischen 200 und 300. Ist aber, wie gesagt, dann auch in verschiedenen Teilpositionen versteckt und das war in der Kürze der Zeit, habe ich jetzt noch nicht sauber rausgezogen, wie hoch es dann tatsächlich genauso ist. Die Personalkosten werden, wir haben im letzten Jahr bereits einen erheblichen Anstieg drin gehabt. Wir haben Personalkosten im letzten Jahr von ungefähr, also mehr als 2,5 Millionen, glaube ich knapp 2,6 Millionen, die entstanden sind. Und das wird sich im laufenden Jahr nochmals um rund irgendwo zwischen einer Dreiviertel und ganzen Million wahrscheinlich erhöhen. Das ist aber, wie gesagt, der Nachlaufeffekt der Leute, die halt dann erst im Laufe des letzten Jahres reingekommen sind. Es sind, um das auch mal grob einordnen zu können, wir haben tatsächlich das Personal, wenn ich die Hausmeister rauslasse, haben wir von Jahreswechsel 23 auf 24 waren wir bei ungefähr 20 Personen, also 20 Vollzeitkräfte. Und wir stehen per heute bei 37. Das ist also wirklich ein gewaltiger Sprung, den wir dann tatsächlich trotzdem dann eben mit steigenden Erträgen oder steigenden Ergebnissen dann überkompensieren konnten. Wir sind aber jetzt auf einem Niveau, auch von unserer Struktur her, wir haben Abteilungsstrukturen im Hintergrund geschaffen, die Buchhaltung, wie gesagt, deutlich aufgestockt, das Insourcing der Verwaltung, was auch ein großer einmaliger Kraftakt war. Da kann ich nur sagen, das ist wirklich Wahnsinn, was das Team da geleistet hat, dass das reibungslos funktioniert hat. Und von den Effizienzgewinnen an der Stelle, das werden wir erst im Jahresverlauf irgendwann sehen, weil beispielsweise jetzt ja auch das erste Mal dann oder jetzt die Betriebskostenabrechnung für 2024, die für 2023 wurde noch von einem externen Dienstleister zum größten Teil gemacht und wir mussten es nur gegenprüfen und korrigieren. Die 24er Abrechnung wird dann komplett von uns selbst gemacht, von A bis Z. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Brocken, den die Verwaltung im Hintergrund vorbereitet hat. Ich habe aber gestern tatsächlich gehört, dass die ersten Betriebskostenabrechnungen unglaublicherweise jetzt schon fast fertig sind. Aber von daher, um die Frage konkret zu beantworten, ich gehe von Personalkosten im laufenden Jahr von ungefähr 3,5 Millionen aus.
Okay, danke.
Ist aber, wie gesagt, wir sind jetzt Ende Februar. Es kann durchaus auch sein, wenn hier der Run an Objekten, der bei uns reinläuft, so anhält, dass wir dann vorsichtshalber lieber dann doch nochmal uns auch auf weitere Dinge einstellen. Das wäre aber dann etwas, genauso im Bereich über unsere Projektentwicklung. Vielleicht auch dazu ein Wort. Wir machen die Projektentwicklung komplett selbst. Das heißt, man sieht es bei uns komplett in den Personalkosten. Würden wir, also das Team, das mein Vorstandskollege betreut, würden wir das einem externen Dienstleister, ich sage es mal exemplarisch, der Matthias Stich GmbH, als Auftrag geben, dann wären diese Kosten schwupp aus der GUV verschwunden und wären dann als Projektkosten im entsprechenden Projekt, im entsprechenden Objekt aktivierbar. Dann sähe unsere GUV plötzlich sehr viel attraktiver aus. Allerdings hätten wir die gleiche Summe, die cashmäßig abfließt, plus die Marge, die ein externer Dienstleister natürlich verlangt. Und man hat auch natürlich eine etwas geringere Kontrolle über das ganze Thema, hat Interessenskonflikt und so weiter. Deswegen im Prinzip steckt hier also eine ganz, ganz erhebliche Summe an Investitionen in die Zukunft immer in unseren Zahlen mit drin.
Okay. Und zu den Zinskosten?
Ja, genau, die Zinskosten noch. Wir liegen bei einer hohen 3 oder einer niedrigen bis mittleren 4 meistens mit Ausreißern in beide Richtungen. Wir hatten auch schon mal wieder Zinsen, die im letzten Jahr dann tatsächlich dann näher in Richtung 3,5 oder sowas gingen. Und wir haben aber auch immer wieder teilweise Zinsen, die eher in Richtung 5 gehen. Das hängt immer ein wenig damit auch zusammen, wie die Objekte genau von den Banken eingewertet werden. Stichwort Beleihungswert, Stichwort, was der Gutachter hier genau ermittelt, wie hoch der Blankoanteil da ist. Das ist für uns ein bisschen eine Blackbox. Das Endergebnis ist am Ende irgendwo, dass der Zins im Durchschnitt meistens so etwa 4 oder ein bisschen über 4% sich vermutlich bei den nächsten Projekten auch bewegen dürfte.
Okay, danke.
Vielen Dank. Liebe Damen und Herren, ich erinnere Sie nochmal, die Tastenkombination, um eine Frage anzumelden, ist 9 und Stern. So, die nächste Frage kommt von Marcel Gaub von der Landesbank Baden-Württemberg. Bitte, Herr Gaub.
Ja, guten Morgen von meiner Seite aus. Hallo, Herr Schrade. Auf meiner Seite aus 3 Fragen. Zum ersten, wir haben einen leichten Rückgang beim Nettoergebnis ohne Sondereffekte. Wie gehen Sie da für 2025 davon aus? Werden wir da einen Anstieg nach Verkäufen sehen oder wie ist da die Planung? Dann beim FFO, laut Präsentation Anstieg um 10% auf 11 Millionen. In der Pressemitteilung haben wir aber ja schon die annualisierten 12 Millionen drin. Da wollte ich fragen, wie das zusammenpasst. Und als letzte Frage, gerade auch mit Blick auf die Wachstumschancen, wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Ankaufsmultiples? Also Sie schreiben ja bewusst, dass immer mehr bereit sind, hier die Multiples auch von 10 oder auch darunter zu akzeptieren. Wie sehen Sie da die weitere Entwicklung? Haben wir da tendenziell die Bodenbildung eher gesehen oder hält dieser Druck in Anführungszeichen auf der Verkäuferseite weiter an? Vielen Dank. Mhm.
Ja, also Nettoergebnis ist tatsächlich auch durch die gerade erwähnten Effekte. Wir haben dadurch, dass sich die Gesamt-GUV-Struktur bei, wenn man jetzt ein einzelnes Objekt, das wir ankaufen, anschaut, da ist innerhalb der Gesamtstruktur der Zinsanteil relativ gesehen zu den Mieten ja natürlich jetzt insbesondere in den ersten Jahren gestiegen. Durch die niedrigeren Faktoren gleichzeitig ist der Abschreibungsanteil etwas gesunken. Im Nettoergebnis bringen uns die neuen Objekte damit ungefähr nichts, salopp gesagt. Insbesondere, wenn wir noch parallel in Personal investieren, weil wir nach HGB bilanzieren. Das heißt, nach HGB wird unser Nettoergebnis, das sichtbar ist, wahrscheinlich relativ konstant sein. Das war im letzten Jahr ungefähr auf dem Niveau oder auf dem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Das ist für uns auch relativ irrelevant, weil das tatsächlich eine Größe ist, die eher zufallsbedingt ist. Beim FFO ist es grundsätzlich so, das haben wir auch in der Pressemeldung erwähnt, ist immer relativ schwierig zu verstehen, wenn wir jetzt hier beispielsweise neue Mietverträge schließen, wenn wir Objektkäufe durchführen, dann wirken die immer erst mit Zeitversatz aufs Ergebnis. Beziehungsweise wenn wir zum Beispiel den Kauf von Havelberg, ich rechne nicht damit, dass wir vor dem, also bestenfalls vielleicht 1.6. dann erste Erträge sehen aus Havelberg, also schon fast nur noch das zweite Halbjahr. Wir haben aber gleichzeitig auch Einmaleffekte, die dann erstmal das Ergebnis und den FFO belasten. Und von daher bringen uns die Objektkäufe im ersten Jahr wenig. Das Gleiche gilt auch für Mietverträge. Beispielsweise der sehr großer Effekt ist, bei dieser Differenz ist, dass wir den Mietvertrag mit dem Fitnessstudio in Nordsteimke, der wird wahrscheinlich erst irgendwann Richtung, ja, also Best Case auch hier, glaube ich, Juni oder so, dann anfangen, Mieterträge zu generieren. Teilweise gibt es auch Vereinbarungen, wenn man neue Mietverträge schließt, dass der Mieter zunächst eine mietfreie Zeit hat, um dann zum Beispiel dann auch Teile seiner Bauleistung selber zu machen. Und damit hat man, erst wenn dann diese Phasen durch sind, die Objekte ganzjährig bei uns enthalten sind, erst dann sieht man diese annualisierte Größe. Das ist also ja manchmal durchaus ein Jahr Vorlauf, bis man die dann eben wirklich in der GUV dann vollständig sieht. In manchen Projekten sogar noch länger. Wir haben teilweise Mietverträge, die sind schon vor relativ langer Zeit geschlossen worden, haben aber relativ aufwendige Vorarbeiten, Stichwort Baugenehmigung und dergleichen mit sich gebracht und werden dann erst deutlich später erst bei uns dann tatsächlich wirksam. Aber aus Sicht der für uns als Signal, wo stehen wir, wenn die Staubwolken sich quasi gelegt haben, ist es aus unserer Sicht immer noch die beste Zahl, an der man sich orientieren kann, weil der Ist-FFO und erst recht der FFO des letzten Jahres natürlich immer deutlich hinterherhinkt bei einem wachsenden Portfolio. Zu den Multiples. Wir sehen jetzt weniger eine große Veränderung, insbesondere nicht mehr weiter nach unten, weil da ist schon, also es tut Verkäufern, glaube ich, durchaus weh. Wir haben im Durchschnitt im letzten Jahr so ungefähr den 10-fachen angekauft, aber wenn man sich die Qualität anschaut, die wir dafür bekommen haben, das sind Objekte in Süddeutschland mit dabei, das sind Großstädte mit dabei, das sind sehr moderne Objekte mit dabei, auch von der Mieterstruktur her qualitativ auf einem hohen Niveau. Ich würde mal eher sagen, man kriegt für den gleichen jetzt niedrigen Faktor mehr Qualität fürs gleiche Geld als vielleicht vor 2 Jahren, wo dann die Faktoren schon runtergegangen sind und aber dann Objekte dieser Qualität gar nicht verkauft wurden. Das sehen wir auch teilweise momentan, dass wir erstaunlich moderne Gebäude, erstaunlich große Städte eben bei uns in der Ankaufprüfung Objekte haben, die nicht irgendwo dann plötzlich mit Faktor 13, 14, 15, sondern eben in unserem für uns gangbaren Bereich irgendwo um das Zehnfache herum auf dem Tisch haben. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie Telto. Ich glaube, vor 3, 4 Jahren wäre so ein Objekt regelrecht versteigert worden. Oder auch der Edeka in Magdeburg, der Netto in Bremen. Das sind Projekte, über sowas hätten wir vor 3 Jahren, hätten wir einen kurzen Blick drauf geworfen, gesagt, für uns unbezahlbar. Und weil wir einfach genau wissen, da gibt es andere, die zahlen da 30-40% mehr, als unsere Schmerzgrenze wäre. Von daher hat sich also das eher in der, ich sag mal, in der Qualität komprimiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Also eher in dem, was man für die gleichen Preise bekommt. Richtigen Schrott wollen wir ja nicht, der wäre sicherlich noch deutlich unter dem Faktor 10. Ein Verkäufer, der jetzt eben das Problem hat, dass er dann eigentlich einen Buchwert hat, der viel zu hoch ist, der möchte ja möglichst nah an den Buchwert ran und verkauft dann möglicherweise dann Objekte, die wir mit 8-fach oder drunter bewerten würden, dann eben gar nicht.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Die nächste Frage kommt von Martin Kohnhold von der Konsekt GmbH.
Ja, guten Tag, hallo Matthias. Ich habe eigentlich 3 kleine Fragen nur. Das eine wäre, kannst du bei Havelberg zumindest den Multiple sagen? Also du musst ja nicht die Einzelzahlen nennen, aber den Multiple, also ob der die Zahl einfach nennen. Das zweite ist, aus Interesse, der Wechsel der Bank bei einer Refinanzierung. Warum entstehen da 6-stellige Summen an Kosten? Das würde mich interessieren. Und der letzte Punkt ist jetzt, nachdem die Defarma so stark wächst und die Objektverwaltung in-house genommen hat, wird die Objektverwaltung neben der Entwicklung der Objekte immer wichtiger. Welche Strategien werden dort angegangen, um das weiterhin skalierbar zu halten? Also um das Personal nicht weiterhin mindestens so anwachsen zu lassen, wie auch die Anzahl der Projekte nach oben geht. Das würde mich interessieren. Dankeschön.
Ja, Havelberg, bedauerlicherweise möchte ich dazu lieber nichts sagen. Also geh mal davon aus, dass wir nicht irgendwelche Dinge, nur weil man den Kaufpreis nicht nach außen nennen muss oder darf, dann eben plötzlich mit ganz anderen Preisen bezahlen würden. Also für uns nicht ungewöhnlich, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil es ist ein Verkäufer, mit dem wir möglicherweise auch künftig noch Dinge tun, und da möchte ich gar nicht erst riskieren, dass der vielleicht hier die Aufzeichnung nach anhört und dann pikiert ist, wenn man dann irgendwie Dinge nennt, zumal ja das Objekt auch bei vielen anderen Marktteilnehmern auf dem Tisch war und die demzufolge möglicherweise dann auch dann wissen, die können sich dann die kennen ja dann die wiederum die Miethöhe und können sich ganz ziemlich genau ausrechnen. Das zweite, warum entstehen hier Kosten? Also zum einen, wir haben letztes Jahr Kredite von insgesamt mehr als 16 Millionen refinanziert, umfinanziert, also es war ein insgesamt sehr großes Volumen. Da entstehen dann eben sowohl für Neubestellung von Grundschulden als auch teilweise für die so eine Art, ich nenne es mal vereinfachende Art Vorfälligkeitsentschädigung bei der ablösenden Bank, entstanden hier eben entsprechende Kosten. Teilweise auch gibt es auch Bearbeitungsgebühren und ähnliche Dinge. Deswegen, weil das eben wirklich großer Brocken war, war das dann hier ein größeres Thema. Und schließlich bei der Objektverwaltung, ja, eine sehr gute Frage. In der Tat ist es so, dass auf lange Sicht ist die Verwaltung und Projektentwicklung deutlich wichtiger, als wie wir die Objekte genau einkaufen, auch wenn das viele Investoren vielleicht auch bei der Betrachtung, worauf man am stärksten guckt, möglicherweise nicht so stark im Fokus haben. Eine Strategie, die bei uns auch verfolgt wird, ist, dass wir versuchen, tatsächlich immer stärker auch Objekte einzukaufen, die weniger verwaltungsintensiv sind, also beispielsweise wenige Mieter, die von der Gebäudekomplexität her möglichst einfach sind, also im Idealfall tatsächlich nur Erdgeschoss, keine Obergeschosse, keine Kellergeschosse oder ähnliches. Wenn man sich unser Portfolio auch anschaut im letzten Jahr oder das, was wir dazu gekauft haben, kann man das auch, glaube ich, erkennen, wo da der ganz klare Schwerpunkt liegt. Und wir werden auch bei Verkäufen auch dieses Thema mit berücksichtigen, dass wir Objekte tatsächlich auf der Verkaufsliste haben, die relativ gesehen verwaltungsintensiv sind, was dann, wenn man ganz sauber nachrechnet, wahrscheinlich am Ende margenschwächer oder ertragsschwächer ist, als Objekte, die salopp gesagt bloß eine Schuhschachtel auf der grünen Wiese sind. Das ist also ein wichtiger Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass wir tatsächlich eine sehr, sehr leistungsstarke Verwaltungssoftware auch mit großem Aufwand eingeführt haben, die uns künftig erlaubt, tatsächlich wesentlich effektiver zum Beispiel Betriebskostenabrechnung zu machen. Der Aufwand, die Vorbereitung dafür zu machen, ist enorm. Der ist zum größten Teil nach meinem Kenntnisstand abgeschlossen. Das war aber wirklich ein Thema, das ja schwer vorstellbar ist, wie viel Einmalaufwand dann reinfließt, bis man die Daten wirklich im Detail drin hat, weil unsere Mieter, also die namhaften Filialisten, nicht wie bei einem Wohnungsmieter, der zahlt vereinfacht gesagt alle Mieter, alle Nebenkosten nach Fläche respektive nach Anzahl der Einheiten, sondern es hier sehr individuelle Regelungen gibt, manche Nebenkostenpositionen nicht bezahlt werden oder gedeckelt oder pauschaliert oder ja, manche Mieter auch bestimmte Dinge selber machen, nur für ihren Teil des Gebäudes. Also es ist sehr, sehr viel komplexer. Und das sauber abzubilden und dann in der Folge auch salopp gesagt auf Knopfdruck, also ist es immer noch nicht, aber es ist fast viel näher dran, auf Knopfdruck quasi die Betriebskostenabrechnung machen zu können. Das wird künftig sehr viel Zeit sparen. Das ist aber ein Einmalaufwand, der für jeden Objektkauf auch dann erstmal gemacht werden muss. Und das sind die Dinge, die im Hintergrund, wie gesagt, dann auch ja sehr, sehr viel, die sehr viel Zeit und letztlich auch für uns dann über Personalkosten auch Geld reingesteckt wurde in den letzten Wochen. Aber wir haben dieses Thema, dass wir natürlich dann, also vielleicht genau das wollte ich noch dazu sagen, weil das Wort skaliert viel. Ich halte die Verwaltung oder insgesamt nicht in dem Sinne für skalierbar. Ich halte es für einen Irrglauben, dass man mit einem doppelt so großen Portfolio viel rentabler wird. Das stimmt so nicht. Man hat auch mehr Managementressourcen, die man braucht. Man hat mehr Personal. Man wird mehr Projektentwicklung haben. Also man hat das, was man an Effizienzgewinn an der einen Stelle hat, wird an der anderen Stelle mehr oder weniger dann wieder durch zusätzliche Komplexität oder ähnliche Dinge dann auch wieder wegfallen. Also das sollte man sich nicht irgendwo das schönrechnen. Wir gehen nicht davon aus, lassen wir jetzt mal diese Übergangsphase, wo wir dann jetzt eben diese erhöhten Kosten erstmal durch eine erhöhte Objektzahl so ein bisschen wieder ausnivellieren, dass wir dann dauerhaft plötzlich dann irgendwann, was ich jetzt von aktuell vielleicht irgendwie 42% oder so FFO-Marge annualisiert, irgendwann dann bei 52 ankommen. Das sollte keiner dann als Erwartungshaltung haben.
Dankeschön.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich erinnere nochmal, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie jetzt bitte 9 und die Sterntaste. Einen Moment noch bitte. So, eine Follow-up-Frage von Andreas Plaisir von Warburg Research. Bitte, Herr Plaisir.
Ja, Plaisir nochmal. Und zwar nochmal eine Frage wegen der Guidance für das Nettoergebnis. Die Guidance ist ja über 5 Millionen und im letzten Jahr waren es ja, wenn ich es richtig gerechnet habe, 3,5 Millionen ohne den Verkaufserlös von Büdelsdorf. In dieser Zahl über 5 Millionen soll ja noch ein Verkauf drin sein. Das heißt, wir reden hier von einem substanziellen Betrag, der den Verkaufserlös aus Büdelsdorf noch übertreffen kann. Ist das richtig?
Nein, der Verkaufserlös ist deutlich kleiner, aber das Objekt hat eine sehr niedrige Finanzierung und wir hatten es sehr, sehr günstig ursprünglich mal eingekauft. Demzufolge ist der, also wir drehen hier sozusagen weniger Geld, salopp gesagt. Und deswegen ist dann ist der Effekt dann effektiv auch für uns vergleichsweise gesehen ähnlich vom Ergebniseffekt. Aber es ist ein kleineres Objekt von Mieterträgen her und dergleichen.
Okay.
Vielen Dank. Aktuell liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Daher würde ich hiermit die Fragerunde gerne abrunden und übergebe wieder zurück an Sie, Herr Schrade.
Ja, dann vielen Dank für die rege Teilnahme und die vielen guten Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und stehe natürlich auch gerne außerhalb dann für Fragen zur Verfügung. Heute Abend findet auch noch ein Twitter-Space statt, wo gegebenenfalls auch eine tiefere Diskussion von Einzelthemen möglich ist. Dankeschön.